Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und heute haben wir wieder so ein bisschen den grünen Anstrich zu dem ganzen Thema Lernen, Transformation, Talentmanagement. Denn ich spreche heute mit dem Geschäftsführer der Biermarke, bei der ich 2018 in meiner Schwangerschaft hängen geblieben bin, verrückterweise. Denn ich war auf der Suche nach einem leckeren, alkoholfreien Bier, bin bei Lambsbräu hängen geblieben. Die Firma besteht seit 1628, ist seit 1800 im Besitz der Familie Ernstberger. Seit 1986 stellt Lambsbräu Biere aus ökologisch angebauten Rohstoffen her, erweiterte später dann das Sortiment um weitere Getränke. Und im Jahr 1992 wurde die Firma als erste Brauerei in Europa nach der EG-Bio-Verordnung zertifiziert. Seit 1995 sind alle Biere biozertifiziert. Ja, Johannes, Christi, vielen Dank für die Zeit heute.
Grüß dich, Jennifer. Schön, dass ich deinen Podcast mit grün anstreichen darf.
Ich muss ja gestehen, dass 1995 für mich immer noch irgendwie wie gestern klingt, als ich ja coole Musik in meinem ersten Auto gehört habe. Aber tatsächlich sind da 28 Jahre dazwischen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Schritt, den ihr damals gegangen seid mit der Biozertifizierung, damals wahnsinnig mutig gewesen sein muss und dass es schwer gewesen sein muss. Aber vielleicht sagst du auch, du, wir haben damals schon diese Nachhaltigkeitsdiskussion sehr intensiv geführt und wir haben es einfach wieder alle vergessen.
Nee, ganz so was nicht. Also, ich erinnere mich an die Zeit natürlich auch nur aus Erzählungen, weil ich war 95, 5 Jahre alt. Also, da habe ich noch nicht ganz so viel live davon mitbekommen. Aber es war schon so, dass man da der absolute Spinner war, der Öko, der Bio. Also, gerade in den 80er und auch in den 90er Jahren noch, war leider eben das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so stark debattiert, wie wir es heute tun, obwohl es damals schon genauso notwendig gewesen wäre. Und da war man der absolute, ja, wirklich Pionier und eben manchmal auch Außenseiter, das muss man schon wahrscheinlich so sagen. Aber mein Vater hat sich da nicht davon beirren lassen, weil er einfach der hundertprozentigen Überzeugung war, dass das der richtige und einzige Weg ist, wie er sein Unternehmen führen möchte und weiterentwickeln will und wo er auch eben Vorreiter sein will und Leuchtturm für andere. Und von daher haben wir uns nicht beirren lassen und ich darf heute ein Stück weit die Früchte ernten, die wir damals schon gesät haben.
Was haben denn die Mitarbeiter damals dazu gesagt, als der Papa auf einmal hier einen auf Bio gemacht hat?
Ja, es gab ganz unterschiedliche Stimmen, auch allein angefangen von meinen Großeltern, die so meinten, ja, ist das wirklich das Richtige? Aber gut, wenn du davon überzeugt bist, dann machst du es. Und bei den Mitarbeitern waren es auch natürlich welche, die da gesagt haben, oh Gott, jetzt stürzt er uns total ins Verderben, der macht doch die ganze Brauerei kaputt und so weiter. Aber es gab auch einige, die gesagt haben, wenn du davon überzeugt bist, dann folgen wir dir da, weil wir wissen, du bist ein guter Unternehmer und du hast das richtige Gespür dafür. Und das hat sich dann letztlich ja auch bewahrheitet.
Du bist jetzt in der siebten Generation im Familienunternehmen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Vorfahren sozusagen gesprochen. Was vereint dich denn mit deinen Vorgängern und was machst du vielleicht komplett anders jetzt?
Also vereinen, glaube ich, tut mich auf jeden Fall die Begeisterung und Überzeugung von dem, was ich tue, und auch die Fähigkeit oder den Willen, auch mal dicke Bretter zu bohren und gegen Widerstände neue Wege zu gehen, weil das, glaube ich, macht ja gerade einen Pionier aus, dass er nicht den leichten Weg geht, sondern auch mal den unbequemen neuen Weg, und unterscheiden. Ja, vermutlich mit am meisten schon das, wie der Führungsstil im Unternehmen ist, entsprechend einfach der Zeit auch angepasster. Das glaube ich, ist auch jetzt gar nichts so Unnormales, dass bei uns jetzt vor allem halt das Thema Führen im Team insgesamt der Schwerpunkt auf Kultur im Unternehmen und wie wichtig Kultur für die Weiterentwicklung eines Unternehmens und für das Erreichen der wichtigen Unternehmensziele ist, das so ins Zentrum zu stellen, glaube ich, war wahrscheinlich in den Vorgängergenerationen nicht ganz so der Schwerpunkt.
Wenn ich das Stichwort mal aufgreifen darf, ich habe natürlich ein bisschen gewühlt, ein bisschen recherchiert und es gab, jetzt 2018 habe ich eine Kununu-Rezension entdeckt. Es ist natürlich, es gibt viele Kununu-Rezensionen, aber die war relativ konstruktiv geschrieben, war jetzt nicht ganz so positiv, was die Arbeitsverhältnisse bei Lambsbräu anging. Und das war dann interessant. Gleich 2020 war es dann eine 180-Grad-Wendung. Great place to work. Also was in den 2 Jahren passiert sein muss, das muss der Hammer gewesen sein. Und in diese Zeitspanne fällt auch der Moment, als du alleiniger Chef bei Lambsbräu wurdest. Und da warst du, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, gerade mal 28 Jahre alt. Da bin ich natürlich jetzt gespannt, was damals alles passiert ist, was du alles angestoßen hast und wie dieser Wandel so schnell gelang.
Ja, also wie du ja gerade schon gesagt hast, ich glaube, man darf von einer Rezession natürlich jetzt nicht auf das gesamte Unternehmen immer schließen und genauso wie wenig, wie man jetzt sagen kann, wow, die haben Great Place to Work gewonnen, das sind wirklich, das ist, da ist alles nur Gold und glänzt und so weiter. Das ist es bei uns sicherlich auch heute nicht, sondern es gibt immer auch mal Schwierigkeiten und so weiter. Und genauso war es aber auch damals, das jetzt bloß, weil da ein Mitarbeiter sich ein bisschen negativer mal geäußert hat, das aber auch konstruktiv, da gebe ich dir schon recht. War nicht alles schlecht. Also von daher glaube ich nicht, dass man von 0 auf 100% ich hier alles umgekrempelt habe. Ich denke schon, dass ich mit meinen Handabdruck da auch relativ schnell hinterlassen habe, was eben die Firmenkultur anbelangt. Wir waren ja vorher aufgrund des großen Altersunterschieds zwischen meinem Vater und mir, da sind 44 Jahre dazwischen, Geschäftsführer geführt, also Fremdgeschäftsführer geführt. Die Geschäftsführerin, die wir da hatten, die hat das wirklich super toll gemacht und auch mit den Werten, die Familie, die Inhaberfamilie vertritt. Aber es ist trotzdem zum Schluss was anderes, wenn der Inhaber die Geschäfte führt und die Inhaberfamilie in der Geschäftsführung ist. Und das haben mir auch die Mitarbeiter immer sehr schnell gespiegelt und war mir wichtig, eben da meine persönliche Note und auch Nahbarkeit mit hineinzubringen ins Unternehmen und das auch stark einwirkend auf die Unternehmenskultur. Und so war zum Beispiel eine der allerersten Amtshandlungen bei der ersten Betriebsversammlung, dass wir komplett umgestellt haben auf Du-Kultur. Weil ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, gefühlt, ja, mit einigen Mitarbeitern, die kenne ich seit Jahrzehnten, seit ich ein kleiner Stopsel war. Mit denen war ich per Du, mit anderen per Sie. Wie machst du das? Mir war wichtig, ich möchte es, wenn dann einheitlich machen und zurück zum Sie war überhaupt keine Option. Und ich mich dann mit den Führungskräften zusammengesetzt und die waren auch alle eigentlich durchgängig dafür, dass wir auf Du-Kultur umstellen und wir haben es auch bis heute keinen Tag bereut, auch nicht aus dem, was man immer sagt, ja, da fehlt dann der Respekt oder was auch immer. Das war bislang, glaube ich, habe ich das an keinem Tag erlebt, dass da irgendwo Respekt nicht genügend da gewesen wäre, wenn er notwendig und angebracht war. Und umgekehrt hat es aber ein wahnsinniges Zusammenrücken bewirkt und einfach ein Mehr an Nähe, an Nahbarkeit. Und zum Schluss geht es im Unternehmen immer um Menschen und um Beziehungen. Und also nicht nur im Unternehmen, sondern auch Beziehungen zu Lieferanten und allem. Überall menschelt's. Und das ist persönlich nahbar sein, sich als Mensch zeigen, wer man ist, wie man tickt und so weiter und nicht irgendwie die Fassade aufrechterhalten und sondern auch eben mal auch sich verletzlich zeigen, solche Dinge ehrlich sein. Das sind Prinzipien, die mir persönlich sehr wichtig sind und die ich einfach versucht habe, in den Unternehmensalltag hier mit hineinzubekommen. Und ich habe das große Glück, dass ich da ein Führungsteam habe, das das super gut mit aufgenommen hat, weil zum Schluss gelingt so ein Kulturwandel oder Kulturweiterentwicklung natürlich nicht allein. Sie muss von oben vorgelebt sein, von der Unternehmensspitze, aber sie muss dann auch über die Bereichsleitungen nach unten getragen und vorgelebt werden. Und da habe ich das große Glück, dass ich da echt ein Team habe, die da voll mitziehen. Das macht dann gescheit viel Spaß.
Jetzt ist der Fokus von diesem Podcast vor allem auch das Thema Talentmanagement, so ganz konkret reinzugehen, konkrete Beispiele. Kannst du uns da ein bisschen durchführen, vom Recruiting über Onboarding, Retention, Exit-Gespräche, wirklich so den ganzen Zyklus? Wie geht ihr mit den Mitarbeitern erstens um, dass sie sich bei euch wohlfühlen? Und zweitens, wie ist der Nachhaltigkeitsgedanke da ganz präsent zu spüren?
Ja, also unser Unternehmensleitbild, die Unternehmensphilosophie, die Nachhaltigkeitsphilosophie und Strategie spielen dabei die zentrale Rolle im gesamten Recruiting-Prozess. Das beginnt schon bei unserer Homepage und in dem entsprechenden Arbeitgeberbereich, wo wir ganz stark das auch transparent machen, was es bedeutet, bei der Neumarkt Lamsbräu zu arbeiten, welche Programme wir haben, was wir, wie einfach auch die Kultur bei uns ist, das versuchen wir da spürbar zu machen. Und auch über solche Podcasts wie jetzt zum Beispiel, das kriege ich auch immer wieder mit, wir machen einen eigenen Podcast, das ist auch ein sehr, sehr gutes Instrument, um eben das erlebbar zu machen, was es heißt, ein Lamsbräuer, ein Mitglied vom Lams-Team zu sein. Und das zieht sich dann natürlich durch über die Bewerbungsgespräche. Auch da ist uns wichtig, sofort Nahbarkeit, direktes Du in der Ansprache und unsere Unternehmenswerte, Die spielen gerade im Bewerbungsgespräch eine große Rolle, weil uns natürlich wichtig ist, dass wir Menschen finden, die nicht nur gut ausgebildet sind, sondern die vor allem von ihren Ansichten, von den Dingen, die ihnen wichtig sind, die Werte eben, die sie vertreten, sehr gut auch zu den Unternehmenswerten passen. Und die entsprechend auch von dem überzeugt sind, was wir tun. Und von daher spielen die da eine große Rolle im Bewerbungsgespräch schon, in den Gesprächen und weniger jetzt, also wir machen keine Tests oder keine Assessment Center oder irgend sowas, sondern es steht da auch in den Gesprächen viel mehr der Mensch im Mittelpunkt. Und da habe ich auch das Glück, dass ich eine Personalleitung habe, die bei uns auch diesen Wandel sehr, sehr gut mitbegleitet hat, die auch eher so aus der Organisations- und Personalentwicklungsrichtung kommt, jetzt nicht typische Personalverwaltung, und die da ganz viel Impulse auch in den letzten Jahren mit hineingegeben hat, wie wir das noch nahbarer und besser an die Bewerber heranbringen können. Und da hilft dann so ein Unternehmensleitbild und entsprechender so ein Strategiecheck mit bestimmten Fragen, die wir uns stellen in allen Dingen, die wir tun. Und das gilt natürlich dann genauso auch für den Bewerberprozess, ob der zu 100% zu unserem Unternehmensleitbild passt, also ob der genussvoll ist, ob der wertschätzend ist, ob der verantwortungsvoll ist. Das sind so Begriffe, die da für uns ganz, ganz wichtig sind. Und dann ist es beim Onboarding so, dass wir dieses Unternehmensleitbild, das haben wir vor 2,5 Jahren ja, neu geschärft und an die Mitarbeiter kommuniziert, also ein Stück weit weiterentwickelt im Führungskreis und dann auch in einer großen Veranstaltung an die Mitarbeiter kommuniziert. Und diese Veranstaltung haben wir damals aufgenommen, auch digital. Also war eine rein digitale Veranstaltung, weil Corona-Zeit noch und so weiter. Und dieses Video davon bekommt jeder neue Mitarbeiter so 1, 2 Wochen vor seinem Start, zusammen mit einer Box für Visionäre heißt die, weil es ja um die Unternehmensvision geht in dem Video auch, wo dann allerhand Bio-Snacks und so weiter drin sind. Da ist auch eine Ausgabe von unserer Mitarbeiterzeitung drin, so eine Sonderausgabe, die wir damals produziert haben, wo ich auch für jeden Mitarbeiter persönliche Begrüßungsworte handschriftlich reinschreibe. Und ihm erkläre, was es jetzt mit dieser Box eigentlich so auf sich hat. Und mir dann in der Regel auch versuche, dann, wenn der Mitarbeiter dann da ist oder die Mitarbeiterin, nach 4 Wochen, 8 Wochen ein Gespräch mit ihm halt zu suchen und mal zu sagen: Hey, wie hast du das Video gefunden? Was ist denn da bei dir hängen geblieben? Haben sich da bei dir Fragen ergeben? Was bedeutet eine enkeltaugliche Welt? Das ist so das Ziel, unsere große Vision, zu der wir beitragen wollen. Also eine Welt, die eine intakte Natur hat, ein harmonisches Miteinander. Und was bedeutet das ganz persönlich jetzt für dich? Und da kommt man in ganz, ganz interessante Gespräche auch schon hinein und merkt auch da nochmal, weil ich bin ja nicht bei allen Bewerbungsgesprächen bei unserem Unternehmen mit dabei. Ja, passt das zusammen? Ist da ein Match von den Überzeugungen her oder eher weniger? Und dann ja, geht es natürlich weiter, auch bei den bestehenden Mitarbeitern dieses Thema Nachhaltigkeitsphilosophie immer ja, präsent zu halten und erlebbar zu machen, weil es hilft, glaube ich, nichts, irgendwelche tollen Wissensplattformen zu machen, wo man irgendwas über Nachhaltigkeit lernen kann. Man muss es erlebbar haben und man muss es genussvoll und spaßvoll rüberbringen. Und da gibt es bei uns auch einige Formate dazu. Kann ich jetzt gerne noch weiter ausführen, aber ich will nicht zu lange
Ja, du, ich hake
hier
da
nur am
jetzt
Stück
nur
reden.
einmal
Ja.
höflichkeitshalber ein, weil das
Genau.
interessiert mich sehr, dass man hört, dass ich auch noch da bin. Nee, also das finde ich sehr spannend. Was genau macht ihr, dass es erlebbar wird? Bitte, bitte da gerne mehr und mehr Details. Das ist toll.
Ja, also da habe ja bei mir auch direkt an der Unternehmensleitung angeknüpft, den Bereich Nachhaltigkeit. Also wir haben ein Nachhaltigkeitsteam von 5 Mitarbeiterinnen, die da natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Die sind eine Stabsstelle bei uns im Unternehmen und damit ja, die zentrale Stelle. Und es ist aber uns wichtig, dass eben Nachhaltigkeit nichts ist, was da im Nachhaltigkeitsmanagement gemacht wird und der Rest des Unternehmens wurschtelt halt so vor sich hin, sondern dass es in alle Bereiche hineinstrahlt. Und von daher ist es auch extrem wichtig, dass wir im Nachhaltigkeitsmanagement mit den Menschen im Unternehmen in Kontakt kommen. Und wir haben da zum Beispiel Nachhaltigkeits-Speed-Dates gemacht, wo jeder Mitarbeiter 5 Minuten sich mit einer der Mitarbeiterinnen aus dem Nachhaltigkeitsmanagement getroffen hat und zu ein, zwei Nachhaltigkeitsleitfragen, so ganz, ganz einfach, trivial, mal kurz diskutiert hat und wo wir dann auch ganz viele tolle ja, Entdeckungen gemacht haben, weil wir zum Teil gar nicht wussten, dass der ein oder andere Mitarbeiter sich zum Beispiel für nachhaltige Mode total interessiert und da voll der Experte ist und sich genau auskennt, welches Label da jetzt wie glaubwürdig ist und so weiter.
Also das
Und das
heißt,
waren.
entschuldige, dass ich kurz reinspringe, ihr habt jetzt nicht den Mitarbeiter sozusagen irgendwie getestet, ja, was weiß der darüber, sondern eher den Mitarbeiter zum Experten gemacht. Was hat der da für Ideen, für Impulse oder wie war die Fragestellung
Genau,
konkret?
also einfach, es war eher, ich kann jetzt, es ist jetzt mittlerweile schon wieder gut 2,5 Jahre her, ich kann jetzt die genauen Fragestellungen gar nicht
Alles
mehr
gut.
wiedergeben, aber es ging wirklich auf sehr niederschwelliger Ebene, was so in Richtung, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Hast du da im Privaten Berührungspunkte dazu und oder wo siehst du es halt auch kritisch, das in deinem Alltag umzusetzen, nachhaltige Elemente und so weiter? Und so ganz, ganz wertfrei eigentlich erstmal. Und das war und auch immer nur auf 5 bis maximal 10 Minuten begrenztes Gespräch. Also länger soll es auch nicht sein, damit auch der Aufwand für alle überschaubar bleibt bei um die 160 Mitarbeiter. Dauert, hat es eh lang genug gedauert, bis man dann mit jedem mal ein Gespräch geführt hatte. Aber das war eine ganz tolle Grundlage, weil aufbauend auf dem haben wir dann ein Format entwickelt gehabt, das nannte sich 5 vor 12, wo wir immer einmal im Monat zusammengekommen sind und zu einem Thema, eben beispielsweise nachhaltige Kleidung oder wie ist es mit Selbstversorgung, also Gemüseanbau im Garten und so weiter. Wer macht das? Wer hat welche Erfahrungen? Was klappt gut, was klappt weniger gut? Oder nachhaltiges Reisen. Solche Themen versucht spielerisch auch ein bisschen aufzubereiten mit einem kleinen Impuls, aber auch dann ganz stark Austausch drüber. Wo kann man was gut lösen? Wo hat jemand schon tolle Erfahrungen gemacht? Aber wo sind vielleicht auch noch Probleme, die nicht so leicht zu lösen sind? Wie komme ich jetzt super in den Italienurlaub, ohne 2 Tage Anreise zu haben und trotzdem jetzt meinetwegen mit einigermaßen nachhaltigen Reisemitteln zum Beispiel? Solche Sachen. Und das hat auch wirklich guten Anklang gefunden, aber wir sind da auch bemüht, immer wieder was Neues zu bringen. Also es ist nicht, dass wir bei einem Format dann stehen bleiben, sondern haben jetzt momentan, weil wir letztes Jahr eine große vegetarisch-vegan-Challenge bei uns im Unternehmen hatten, wo wir so ein bisschen abgeleitet aus unserer Klimastrategie versucht haben, okay, welchen CO2-Ausstoß hat ein Mischköstler, also jemand, der sowohl Fleisch als auch vegetarisch und so weiter isst, im Durchschnitt und wie viel weniger Fleisch müssten wir essen, um genauso viel CO2 einzusparen, wie sich die Lamsbräu für die nächsten 8 Jahre bis 2030 vorgenommen hat, nämlich 42%. Und das hat man dann in so ein Punkte-Ranking umgemünzt und die Mitarbeiter konnten dann in der App Digitalpunkte sammeln für jeden vegetarischen oder veganen Tag, den sie hatten. Und um das Ganze ein bisschen auch am Leben zu halten und ein bisschen auch schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir dann immer einmal im Monat vegan gekocht. Eine vegane Weltreise gemacht. Und da die Mitarbeiter eingeladen, das einfach mal zu probieren, weil ganz viele haben da ja auch Berührungsängste. Vegan, schmeckt das denn wirklich? Ich brauche doch unbedingt mein Fleisch. Und da sind wir, einer unserer wichtigen Punkte und Werte ist genussvoll und mit Spaß Dinge rüberbringen. Und da sind wir, es war ein wirklich gutes Format dafür, weil da viele Me Menschen gekommen sind und mal über Themen ganz locker eben beim Essen ins Gespräch gekommen sind. Essen verbindet da an der Stelle. Und das, ja, ist echt cool angekommen und auch heute noch ein gutes Tool für uns. Aber es gibt bei uns natürlich schon auch Tage, Lamsteam-Tage, an denen wir versuchen, wirklich Wissen zu vermitteln, weil das eine ist jetzt halt über Dinge sprechen, Bewusstsein schaffen für Nachhaltigkeit, aber dann geht es natürlich auch um Wissen, was tun wir bei der Lamsbräu, wo kommen unsere Rohstoffe her, wie bemühen wir uns um unsere Liefernetzwerke und um Nachhaltigkeit im Liefernetzwerk, wie ist unsere Klimastrategie, all diese Dinge versuchen wir natürlich über Mitarbeiterinformationsblatt und so weiter zu kommunizieren, aber auch da geht es eher ums Erlebbar machen. Hat man letztes Jahr dann auch so ein Teamtag, wo an verschiedenen Stationen das erlebbar gemacht wurde. Solche Sachen können natürlich auch dazu. Und unser coolstes Projekt aktuell, wenn ich das noch schnell erzählen darf,
Unbedingt.
wir haben jetzt ein Programm, das nennt sich Lams Eco. Und das ist ein Bonusprogramm, abgeleitet aus unserem ja, Gesundheitsmanagement. Also da hatten wir eigentlich, haben wir schon seit Jahren ein Gesundheitsmanagementsystem, wo die Mitarbeiter Punkte sammeln können für, wenn sie eben gewisse sportliche Betätigungen machen, wenn sie zum Zahnarzt gehen und Zahnprophylaxe machen und so weiter. Und dann kann man da Punkte sammeln und die werden am Jahresende in Euro umgewandelt und ausgezahlt als Bonus an den Mitarbeiter. Und angelehnt an dieses System haben wir jetzt ein ein Programm, das eben nach einem nachhaltigen Lebensstil belohnt. Also sprich, da wird bepunktet, wenn man eben sich vegan ernährt, wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat oder wenn man Ökostrom bezieht oder wenn man also da, zum Beispiel Thema, wie komme ich in die Arbeit? Komme ich mit einer Mitfahrgelegenheit in die Arbeit? Fahre ich alleine im Individualverkehr? Fahre ich mit dem Radl? Wie auch immer. Kann man eben Punkte für nachhaltigen Lebensstil sammeln, bis zu 500, die dann in 500 € umgewandelt werden im Maximum am Jahresende. In dem Fall aber nicht an den Mitarbeiter ausgezahlt, sondern an eine Organisation, einen Verein seiner Wahl. Und das ist wirklich sehr breit gestreut. Alle Vereine, die dem Gemeinwohl dienen, und das kann auch ein Sportverein sein, weil auch ein Sportverein ist ein kultureller Bestandteil unserer Gesellschaft und ganz wichtig. Und am schönsten ist es natürlich, wenn das dann ein Verein ist oder eine Organisation, wo sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber persönlich auch engagiert. Und so haben wir das versucht zu verknüpfen, auf der einen Seite die Mitarbeiter für einen Anreiz zu geben und für das zu belohnen, wenn sie selber im Privaten sich dem Thema Nachhaltigkeit intensiv widmen, aber auf der anderen Seite dann auch gleich eben verbunden mit eine Charity-Aktion in Anführungszeichen. Das läuft jetzt dieses Jahr das erste Mal. Ich bin gespannt, wie viele Punkte am Jahresende rauskommen. Gucken wir mal.
Spannend. Kurze Verständnisfrage noch zu dem Format 5 vor 12. Da habt ihr ja, ihr habt ja viele Mitarbeiter, die auf der Shopfloor-Ebene sind. Auf der anderen Seite war, wenn ich es richtig verstanden habe, vor 2,5 Jahren ja auch Corona. Wie habt ihr denn das umgesetzt, das Format, ganz, ganz praktisch, dass wirklich jeder dabei war?
Ja. Also jeder war sowieso nicht dabei, natürlich. Das, mit solchen Formaten erreichst du nie alle, sondern es ist natürlich immer nur ein kleiner Anteil, der aber auch regelmäßig wechselt. Also es waren nicht immer nur dieselben. Zum Schluss hat sich dann tatsächlich ein bisschen totgelaufen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da waren es dann irgendwann nur noch immer die gleichen Personen. Da haben wir auch gesagt, okay, jetzt müssen wir mal wieder das Format wechseln. Hat sich einfach totgelaufen, brauchen was Neues, neuen Impuls. Aber es war zu Beginn so hybrid, also beziehungsweise das haben wir uns dann eigentlich auch beibehalten, weil uns auch wichtig war, dass jemand aus dem Außendienst sich aus dem Auto in der Mittagspause um 5 vor 12, also es war auch wirklich um diese Uhrzeit, kurz 20 Minuten zuschalten konnte. Länger hat das auch nie gedauert. Also es war immer schnell und jetzt nicht eine Stunde lang irgendwie da rumdebattieren oder sowas, sondern für jeden gut auch in seiner in der Mittagszeit irgendwie machbar. Und da waren durchaus aber auch genauso auch aus den gewerblichen Bereichen, also aus der Instandhaltung oder der Produktion, mal Mitarbeiter mit dabei. Also jetzt nicht nur so die, sag jetzt mal, Nachhaltigkeitsmanagement-nahen Mitarbeiter oder irgendwie Büromitarbeiter, die da vielleicht einen näheren Zugang zu haben, sondern schon bunt gemischt.
Okay, danke schön. Ja, das war ein sehr konkreter Einblick. Das finde ich sehr, sehr gut, gerade in diesem Format hier. Stichwort Azubis, habt ihr da besonderes Augenmerk drauf? Werden die in irgendwelchen Bereichen manchmal besonders angegangen oder gerne
Ja,
erzählen?
Azubis sind natürlich auch für uns als Ausbildungsbetrieb extrem wichtig zur Nachwuchsförderung und Talentgewinnung. Von daher, ja, zwei Bausteine. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, ein guter Ausbildungsbetrieb an sich zu sein, um das fachliche Wissen und die Betreuung in den einzelnen Bereichen, in denen die Azubis unterwegs sind, auch zu gewährleisten. Wir bilden in aktuell drei Ausbildungsberufen aus, also Brauer und Melzer, Industriekaufmann, Kauffrau. Und ein IT-Azubi haben wir. Und da gibt es für jeden Azubi, die durchlaufen ja verschiedene Bereiche, sowohl in der Produktion durch verschiedene Bereiche als auch in der Verwaltung. Und in jedem Bereich haben wir Azubi-Verantwortliche definiert. Das sind jetzt nicht zwangsläufig die Ausbilder in dem Sinne, sondern es gibt schon einen Hauptausbilder für alle Azubis immer. Aber einen Hauptverantwortlichen im jeweiligen Unternehmensbereich, der sich auch dann darum kümmert, dass die Azubis entweder einen Ansprechpartner haben, wenn sie Fragen haben, oder auch eben was lernen, wirklich, und nicht nur mitlaufen und halt die typischen Azubi-Tätigkeiten machen müssen. Und die tauschen sich, die ganzen Azubi-Verantwortlichen tauschen sich auch untereinander wieder aus, zusammen mit der Personalleitung. Also von daher, das ist da, glaube ich, schon relativ gut geregelt. Und aber auf der anderen Seite ist es uns auch wichtig, dass die Azubis eben nicht nur hier das Fachliche lernen, sondern auch persönlich sich weiterentwickeln und natürlich aber auch Nachhaltigkeitsphilosophie mit aufnehmen, neben dem, was wir sowieso für alle Mitarbeiter tun, was ich gerade so vorhin ausgeführt habe. Hat man da zum Beispiel im letzten Jahr zusammen mit einem anderen Bio-Unternehmen einen Azubi-Tag gemacht bei denen, das war bei Huber Brezel. Die machen ganz tolle, eben so kleine, ja, Cracker, Brezeln und so weiter. Und haben da dort einen Tag verbracht mit Workshops zum Thema ja, Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, aber auch eben, was bedeutet Bio nicht nur im Sinne der rechtlichen Anforderungen, sondern auch von den Werten, die dahinter stehen und so weiter. Und die Azubis, die dabei waren von uns, die sind echt total begeistert zurückgekommen, auch die Brauer-Azubis, wo ich mir gedacht habe, oh, bin ich gespannt, wie das denen taugt, da auch mal so sich mit sich selbst zu beschäftigen und so weiter. Die waren alle voll happy und auch auf die Bilder, die ich gesehen habe, hat es jetzt nicht so gewirkt, als hätten sie keinen Spaß.
Sehr gut. Jetzt haben wir sehr viel über die Mitarbeiter intern gesprochen. Unternehmt ihr denn auch Maßnahmen, um jetzt zum Beispiel nach extern zu gehen und dort Nachhaltigkeit zu platzieren? Andere Unternehmen, Allianzen schmieden, Politiker, regional, kommunal, Partner, was auch immer. Was sind da eure Aktionen?
Ja, ist natürlich unser Kerngeschäft, weil wir wollen ja nicht nur ein leckeres Getränk verkaufen, sondern wir verkaufen ja trinkbaren Umweltschutz, trinkbare Nachhaltigkeit und entsprechend ist das Kern unserer Kommunikation. Und auch da geht es immer um das Erlebbar machen und die gewisse Nähe und Beziehung aufzubauen, da womöglich. Vielleicht ein, zwei Beispiele rausgegriffen. Wir haben ein Artenvielfaltsprogramm, das wir zusammen mit unseren Landwirten, wir beziehen ja direkt bei 180 Landwirten hier aus der Region unsere Braurohstoffe. Und da bekommt jeder, beziehungsweise bekommen immer zwei pro Jahr einen Kulturlandplan. Das ist ein Artenschutzplan für seinen Hof gesponsert. Das heißt, dass da kommt eine Beraterin auf die Höfe und berät die Betriebe, was können sie sowohl auf der Hofstelle als auch auf den Feldern an Biodiversitätsmaßnahmen umsetzen. Das machen dann die Betriebe und im nächsten Jahr wiederum veranstalten wir dann dort einen sogenannten naturkundlichen Spaziergang, wo auch wieder die Naturschutzberaterin mit dazukommt und für Endverbraucher, die wir dazu einladen, dann gemeinsam eine Führung macht und da erklärt, was also auf verschiedene Sorten, die einfach oder Arten, die am Acker mittlerweile eigentlich fast ausgestorben sind, irgendwelche seltenen Ackerwildkräuter, die aber extrem wichtig sind für ein geschlossenes und ein funktionierendes Ökosystem. Das wird dort ja erlebbar, sozusagen, wie und halt auch wieder eine gewisse Naturnähe, weil wir Großstädter oder auch Kleinstädter, wir wissen ja nicht einmal mehr, wie klingt eigentlich ein Rotkehlchen oder wie klingt jetzt eine Feldlerche zum Beispiel. Und das ist immer echt cool, auch für die Leute und das Feedback, das man da bekommt. Stichwort Unternehmen, wie begeistern wir da andere? Wir haben bei uns zum Beispiel in Neumarkt einen Unternehmerstammtisch Nachhaltigkeit ins Leben gerufen, der mittlerweile immer von ca. 40 Unternehmern frequentiert wird und die da kommen und wo wir entweder Vorträge oder auch jetzt kürzlich haben wir eine Exkursion nach Regensburg gemacht, da gibt es einen ganz tollen Bodenerlebnispfad, wo man erleben kann, wie wichtig ein gesunder Boden sowohl für die Landwirtschaft, aber auch gesamt für die Gesellschaft ist, weil ein Boden ganz wichtige Ökosystemdienstleistungen wie er nimmt das Wasser auf, wenn es denn kommt, weil mittlerweile ist es ja so, wir haben weniger Wasser, aber wenn es kommt, dann sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell in kurzer Zeit. Und dann muss ein Boden auch fähig sein, dieses Wasser aufzunehmen. Also braucht eine gute Schwammfunktion und da braucht es einen humushaltigen, guten, gesunden Boden, der lebendig ist, der viele Regenwürmer hat und Co. Und das mal ganz plastisch erlebbar zu machen, was es heißt, so einen Boden zu haben, wie da das Wasser einsickert und wie es an einem nicht so guten, eher sehr toten Boden eben nicht einsickert, sondern oberflächlich abfließt. Das ist halt sehr, sehr eindrücklich für die Unternehmen und die nehmen da auch jedes Mal was mit. Kleine Dinge, die sie dann in ihrem unternehmerischen Alltag umsetzen. Und so das dritte große Baustein für andere anstecken bei uns ist unser Nachhaltigkeitspreis, den wir seit mittlerweile 22 Jahren verleihen. Der ist mittlerweile, glaube ich, auch durchaus ein gewisses Renommee innerhalb der Nachhaltigkeitspreise in Deutschland hat. Also wir wurden da von der Uni Hohenheim vor ein paar Jahren gerankt, alle Nachhaltigkeitspreise in Deutschland. Und da sind wir immerhin auf Platz 7, also unter die Top 10 gekommen, was für so einen Unternehmenspreis im Vergleich zum deutschen Nachhaltigkeitspreis der Bundesregierung oder sowas, die natürlich nochmal mit anderen Mitteln ausgestattet sind, schon ganz beachtlich ist. Und da ist eigentlich unser Ziel, anderen tollen Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit in unterschiedlichsten Dimensionen einsetzen, eine Bühne zu bieten, die bekannt zu machen, aber auch zu vernetzen miteinander. Also der Netzwerkgedanke ist da ein ganz, ganz entscheidender.
Du hast ja eingehend auch schon gesagt, dass dir die Du-Kultur im eigenen Unternehmen ganz besonders wichtig war, dass dir das Nahbare, das Greifbare, das Authentische ganz besonders wichtig ist. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt heute hier angefangen, gleich du angeboten. Ich habe dich ursprünglich bei LinkedIn angeschrieben, weil ich auch einen Podcast mit dir gehört habe, den ich einfach total sympathisch, den ich total cool gefunden habe. Es kommt immer irgendwie so eine Botschaft rüber, als wäre Nachhaltigkeit und Lamsbräu einfach easy, es würde Spaß machen, es ist nahbar, man hat Bock drauf. Und wenn ich mir die aktuelle LinkedIn-Blase anschaue, ich bin selber, also ich weiß selber, wie dringend und wichtig das ganze Thema ist, aber es ist doch sehr viel erhobener Zeigefinger dabei und irgendwie ist jeder, also Entschuldigung, nee, jeder ist wieder schon populistisch, aber es ist viel Gefühl von schlechtem Gewissen dabei und immer hat man, also auch wieder immer, ja. Aber ganz oft hat man das Gefühl, ach, alles, was wir machen, ist blöd und ich darf nicht mal, also ja, also der erhobene Zeigefinger, den finde ich schwierig. Bei euch ist ganz das Gegenteil. Was ist euer Geheimnis bei Nachhaltigkeitskommunikation? Wie können wir das wuppen? Weil ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, dass die große Masse Spaß auf das Thema hat und Spaß bekommt und dass wir nicht alle immer dieses Schwere da mit dabei haben.
Also ganz 100% bin ich bei dir. Und genau das ist auch Teil unserer Vision und Mission. Nachhaltigkeit muss mit Genuss verbunden sein. Und Nachhaltigkeit darf genau eben nicht der erhobene Zeigefinger sein, weil dann heißt es immer, dann ist es immer verbunden mit Verzicht. Und Verzicht predigen ist kein schöner Job. Macht auch selber einem nicht wirklich Spaß. Und man wird immer nur einen gewissen Teil von Menschen damit erreichen, weil ganz viele wollen sich eben nicht selbst kasteien. Und mit Einschränkungen und Verzicht, gerade in diesen letzten 3 Jahren, hatten wir ja sehr viel zu tun. Und das ist auch kein Bild, wie ich es von einer enkeltauglichen Welt habe, die ich mir wünschen würde für meine Nachkommen und für unser aller Nachkommen. Also sprich, da gehört Genuss genauso mit dazu. Das Entscheidende ist, denke ich, dass es eben bewusster Genuss und nicht maßloser Genuss und Konsum ist. Ich glaube, da ist so ein entscheidender Hebel, wo man einfach hinterfragen muss. Es geht nicht darum zu sagen, du darfst nie mehr mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen in Urlaub. Wenn das Tollste von der Welt für dich ist, nach Thailand zu fliegen und dort einen tollen Urlaub zu verbringen und dieses Land und die Kultur kennenzulernen, dann soll das jeder machen. Aber es muss zum einen nicht jedes Jahr sein und es muss nicht jedes Jahr der Flugurlaub und sei es nur nach Mallorca sein, sondern es gibt auch genauso schöne Seen hier bei uns in Bayern, wo man erholsam seinen Urlaub verbringen kann. Und zum Schluss muss sich jeder mal, glaube ich, bewusst machen, was ist eigentlich Genuss für mich wirklich? Und für mich persönlich ist mindestens genauso viel Genuss wie ein Urlaub in Thailand, wenn ich einfach mit Freunden am Abend im Biergarten sitzen kann und da eine gute Zeit habe. Also das ist, glaube ich, so das Entscheidende, da immer Genuss und Spaß mit und Leichtigkeit mit rüberzubringen. Da haben wir natürlich den entscheidenden Vorteil, dass wir Genussprodukte herstellen. Da fällt es nochmal ein bisschen leichter, als wenn wir jetzt ein Schraubenhersteller oder was auch immer wären. Aber dennoch, ich habe vorhin gesagt, wir wollen andere, also wir wollen Leuchtturm sein, ganz zu Beginn, für andere. Und auch da geht es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern da muss man vorangehen und muss zeigen, dass gewisse Dinge möglich sind, die scheinbar unmöglich sind. Und dann muss man andere dafür begeistern und eben nicht zu sagen, du musst das machen, sondern hey, schau mal, wie cool das ist, wenn du so und so agierst. Und das ist auch eigentlich immer Kern, wenn ich irgendwo Vorträge halte vor Unternehmen, darüber zu bringen, dass Nachhaltigkeit jetzt keine Pflichtdisziplin ist, die von der Gesellschaft gefordert ist, sondern dass es die Erfolgsdisziplin für Unternehmertum in der Zukunft ist. Und das nicht nur im Sinne von, ich kann da meine Produkte besser verkaufen, weil es der Kunde eben fordert, dass ich nachhaltig agiere, sondern es ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein der Resilienz von Unternehmen. Und wir sprechen immer von VUCA-Welt und Barney und was weiß ich was allem und Resilienz. Und damit ist Nachhaltigkeit ganz eng verbunden, denn Nachhaltigkeit bedeutet langfristig denken, heißt enge Partnerschaften, zumindest so definieren wir es für uns. Und wenn ich mir anschaue, was letztes Jahr an den Rohstoffmärkten passiert ist, wo Getreidepreise durch die Decke gegangen sind und dieses Jahr im gleichen Zuge wieder nach unten, also riesen, riesen Turbulenzen. Wir hatten absolute Stabilität, weil wir haben 5 Jahresverträge mit unseren Lieferanten. Das sind gute, faire Preise, mit denen die gut auskommen können, mit denen wir gut kalkulieren können. Und wir haben uns da ganz viel Stress und Diskussion um Preisverhandlungen erspart und haben dafür aber Zeit, mit den Lieferanten zu sprechen, wie können wir Ökolandbau beispielsweise weiterentwickeln oder wie können wir solche Artenvielfaltprojekte weiterspinnen, weiterentwickeln. Dafür bleibt dann viel mehr Zeit, als dass ich ständig die Reibereien habe um den besten oder den günstigsten Preis. Nicht zuletzt ist es natürlich auch ein Thema, wie bekomme ich in Zukunft noch gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da geht es heute auch im Podcast hauptsächlich darum, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein für ganz viele Unternehmen, die nachhaltig agieren, mit denen ich spreche, die sagen, ja, es hat einen ganz, ganz großen Impact darauf, wie ob wir gute Leute bekommen, trotz großer Konkurrenz von größeren Unternehmen. Also gerade wir kleinen Mittelständler können ja vielleicht nicht immer die Gehälter bezahlen und da müssen wir mit anderen Dingen punkten. Und mit eigener Überzeugung und zukunftsgewandtem Denken kann man da absolut überzeugen. Das ist auch meine Erfahrung bei uns im Unternehmen.
Bitte. Vielen Dank für die Einblicke, Johannes Ernstberger von Lambsdreh, Geschäftsführer. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen konnten. Lieben Dank.
Danke dir auch, Jennifer. Hat mir auch total viel Spaß gemacht.
Und ihr da draußen, bitte abonniert meinen Podcast zum Thema Learning und Development, Talent Management, alles, was die Transformation auch zu Sustainability bei den Mitarbeitern und bei der Workforce angeht. Gerne über die üblichen verdächtigen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon etc. Und gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, www.lerneningeil.de.